Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Bevor es losgeht, möchte ich nochmal herausheben, dass ich der Einzige war, der gestern 1-1 getippt hat und damit direkt.
Ich hab schon wieder den Scheiß vergessen.
Spiel, ja, Bene war so frustriert von Magenta, gestern, dass er gleich auch das Tippspiel eingestellt hat.
Ich habe den Dienstagstag auch vergessen, hat dann erst am Mittwoch getippt. War froh über das Spiel, das abgesagt wurde, habe ich wenigstens ein Punkt weniger verloren.
Ja. Vor allem, ich tippe ja wirklich Bundesliga eigentlich. Immer muss da schon und dann aber diese dritte Liga, die vergesse ich immer. Das nervt mich irgendwie. Weil ansonsten hätte ich dieses Jahr sogar trotz meiner mangelnden Expertise in der dritten Liga gute Chancen gesehen, vor Martin zu sein.
Ja, geht mir auch immer so, dass ich die dritte Liga immer vergesse. Ja. Da ist halt auch gar nichts, was mich interessiert, oder ehrlich gesagt.
So hart es klingt, ey.
Ja, also wegen mir können wir starten.
Wegen mir auch, ja.
Ja, also das ist das Thema, was ich weiß. Zusammen, wie viele Punkte insgesamt und dann können wir eigentlich auch schon.
Kein Stress.
Bene, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ja.
3 Punkte, also 4 Punkte.
Ist das eine 3-Punkte-Regel oder 2-Punkte-Regel? Das klingt auf jeden Fall komplizierter als 3-Punkte-Regel, wenn du sowas.
Komm, Bene, später noch irgendwie Clubhouse. 3-Punkte-Regel oder 2-Punkte-Regel? Was war besser?
Ja, aber nur mit Maxi Beiste.
So. Okay, bist du fertig? Können wir anfangen?
Ja, ich starte zumindest mal das Ding jetzt.
Jetzt? Wie hast du das nicht vor 2 Minuten gesagt? Ist es noch starten?
Nein, die Tonspur. Jetzt dann beende ich die nochmal hier.
Ich meine, läuft seit Ewigkeit. Der Martin schneidet schon.
Ja, genau. So sollte eigentlich der Podcast heißen. Der Martin schneidet schon.
Jetzt muss ich wieder lachen. Jetzt kann ich wieder nicht anfangen, Mann. Hör auf.
Ja, der Martin macht das schon.
Meine Fresse. Jetzt muss ich wieder jedes Mal lachen, wenn ich anfange zu reden. Ich jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas Komisches sage, sofort denke, ja, Martin schneidet das schon. So. Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Und es ist tatsächlich passiert. Ich glaube, keiner von uns hat wirklich damit noch irgendwann gerechnet, aber der verlorene Sohn des Ingolstädter Profifußballs ist endlich wieder zurück auf dem Rasen im Audi Sportpark. Die Ikone schlechthin des Ingolstädter Fußballs. Ich glaube, keiner irgendwie hier auch in der Runde hat gedacht, dass wir jemals ihn wieder im Trikot des FC Ingolstadt sehen. Aber umso glücklicher bin ich, dass Heiko, Lionel, Peter Kurzweg endlich wieder in der Startelf des FC Ingolstadt zu finden ist. Martin, Bene, wie ging's euch beim Spiel gegen 60, als er endlich wieder da war?
Ja, absolute Glücksgefühle. Hallo erstmal.
Auch von mir Servus in die Runde. Ich bin ebenfalls total ergriffen.
Bene, kennst du den eigentlich noch, den Heiko? Oder war das vor der Zeit?
Klar, auf jeden Fall. Ich werde nie sein überragendes Solo in Braunschweig letzte Saison vergessen. Da, als noch Fußball vor Fans und so weiter Auswärtsfahrten möglich waren.
Das ist für die jüngeren Zuhörer unter euch, googelt es mal. Da gibt es tolle Best-of von dem Mann. Aber werden wir wieder viel Freude auf jeden Fall haben. Ja, Spaß beiseite. Es gibt einen Neuzugang beim FC Ingolstadt, auf den ihr jetzt wahrscheinlich auch wieder gewartet habt, drüber reden. Und ich glaube, es wird uns nicht erspart bleiben, Martin, über ihn zu reden. Deswegen fangen wir doch einfach direkt damit an. Na? Dein Gesicht sagt mir, ja, geile Sache. Kajubi ist zurück. Monatelangen Gerüchten und monatelangen Dementi von Martin ist es dann wohl doch passiert. Warum, Martin, warum?
Erstmal muss man dich für dein Intro nochmal loben. Also da hat sich das Warten tatsächlich als Zuhörer, glaube ich, auch gelohnt. Du hast super, nicht, ne? Zu viel versprochen, das ist wirklich wochenlang jetzt ausgeklügelt. Ja, zu Kajubi, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich finde, das spiegelt irgendwie so zumindest bei meiner Emotion irgendwie gerade ein bisschen wider, wie es mir überhaupt allgemein mit dem ganzen Fußball und der ganzen Pandemielage und so irgendwie geht. Du hast irgendwie gar keine Energie und Lust darauf, dich irgendwie so richtig darüber ja aufzuregen, reinzusteigern, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wenn du mir das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gesagt hättest, Kajubi kommt zurück, weiß ich nicht, glaube ich, hätte ich dir meine Dauerkarte ins Gesicht geschmissen und wär irgendwie auf der Stelle umgedreht. Ich habe das im Herbst irgendwie ja zur Kenntnis genommen, dass er da dann irgendwie mittrainiert, fand das schon ein bisschen komisch. Jetzt die Meldung, dass er halt dann an dem Tag, wo quasi auch der Abgang von Thorsten Röcher irgendwie verkündet wird, quasi den im Kader ersetzt, ja, hat mich irgendwie nur noch so ein bisschen Schulterzucken lassen. Also irgendwie dann auch eine logische Konsequenz. Ich meine, also mich stört ja eher, dass er grundsätzlich da irgendwie in dem Verein wieder dabei ist, ob er dann nur mittrainiert oder dann auch, naja, uns vielleicht auf dem Rasen tatsächlich irgendwie weiterhelfen kann. Ja, das ist dann fast nur die logische Folge. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, sportlich steht es mir nicht zu, dass ich es beurteile. Oder konnte ich zumindest zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen, ob er jetzt der herausragende Spieler in der dritten Liga ist oder halt irgendwie Mittelmaß oder irgendwie keine Verstärkung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man es nach den zwei Kurzeinsätzen, die er jetzt hatte, irgendwie bewerten darf. Ich würde mir zutrauen zu sagen, dass er jetzt nicht irgendwie der absolute Starspieler war, der da irgendwie herausgestochen hat. Ich glaube, da wird der Marco bestimmt noch das ein oder andere Wort dazu sagen. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, sportlich nehme ich zur Kenntnis, dass er da ist. Kann sein, dass er vielleicht auch mal irgendwie ein Tor schießt. Soll ja mal vorkommen beim Offensivspieler. Aber für mich hat es in dem Punkt ein bisschen irgendwie dazu beigetragen, dass so ein Stück weit Identifikation oder so halt an der Stelle verloren geht, weil für mich da irgendwas kaputt gegangen ist damals, als er nach Augsburg gegangen ist. Ich meine, er hätte damals auch andere Möglichkeiten sicher gehabt, zu anderen Vereinen zu gehen. Dass er damals irgendwie zu groß geworden ist für den FC Ingolstadt, steht vielleicht außer Frage, aber ja, ich glaube, man kann es halt nicht verdenken, wenn er hier nicht mehr allzu gern gesehen ist, bei zumindest ein Teil davon. Ich denke, das war der sportlichen Leitung schon auch bewusst. Ist halt eine Entscheidung, die man getroffen hat. Ich finde es nicht cool und ich glaube, das weiß aber auch jeder in dem Verein.
Dafür, dass du nicht so viel Lust hast, darüber zu reden, hast du auf jeden Fall geschafft, relativ lang darüber zu reden. Ja, gut, ist ja nichts Neues irgendwie für mich, jetzt ehrlich gesagt, was du sagst, aber vielleicht für ein paar andere. Ja, im Grunde ist es halt echt so, irgendwie dieses, wie du schon sagst, also vor kurzem habe ich noch gedacht, oh mein Gott, ich raste vollkommen aus und jetzt ist es halt so, ja, Kajubi, toll. Und jetzt denke ich mir gerade irgendwie, wenn ich die Spieler anschaue, naja, hoffentlich kommt Kajubi nicht und dann kommt Kajubi und ja, hoffentlich hieß da kein Tor. Aber irgendwie so richtig Emotionen, das ist halt nicht, wenn ich mal denke, ohne Scheiße, also wenn du dich mal denkst, der hat das erste Spiel gespielt, auswärts 60, und stell dir mal vor, du bist in diesem Spiel in einer wohl vollen Gästekurve, Sascha Mölders schießt das 1-0, ja, und Kajubi gibt sein Rückdebüt, ja, ich glaube, in dem Spiel wäre ich komplett eskaliert, nur, ich hätte nur geschrien, ja, es ist so komplett Worst Case, also doppelt Augsburg-Kotz-Attacke dann in diesem Spiel, also mit Mölders und Kajubi auf dem Feld, die sich dann auch noch umarmen, als hätten sie sich seit 300 Jahren nach der Geburt getrennt nicht wiedergefunden, also puh, und so saß ich vor dem Fernseher und dachte mir nur, Alter, kann der Typ mal länger laufen als 5 Meter am Stück, und ansonsten relativ emotionslos, aber vielleicht mal weg von den Emotionen hin zum sportlichen Teil der ganzen Geschichte, Binne.
Also ich wollte dich erstmal ein beglückwünschen für diese Sachen. Bist du wirklich erstaunlich gelassen, also wie das denn zustande kommt. Ich hätte jetzt wirklich schon einen kompletten Rant erwartet.
Ich shake, ja.
Aber ja.
Meine Hand zittert.
Marco, geht's genauso wie mir, ist einfach irgendwie komplett emotionslos.
Der Fußball im Jahr 2021 erreicht seine Fans nicht mehr. Können wir oder sollen wir das so hart festhalten?
Sag doch mal lieber jetzt hier inhaltlich was ja, zu Kajubi.
Also ich kann, also ich kann ja auch nicht so viel sagen. Also ich hätte ja zumindest erwartet, dass du mir gratulierst für meine Prognose, die ich in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe schon direkt gegeben habe, als die ersten Meldungen kamen, dass er mittrainiert. Also da war es eigentlich für mich fast absehbar, weil ich euch ja auch also gesagt habe, ob man es gut oder schlecht findet, das weiß ich nicht. Aber wenn du in einer engen dritten Liga die Aufstiegswahrscheinlichkeit um 1 oder 2% dadurch erhöhen kannst, und die könntest du wahrscheinlich dadurch erhöhen, wenn er wieder zu seiner normalen Form zurückkommt. Das kann ich mittlerweile noch nicht beurteilen, weil ich ihn noch nicht spielen gesehen habe, weil ich die beiden Spiele leider nicht live sehen konnte. Aber ein Kajubi in seiner Topform oder annähernd Topform ist natürlich eine deutliche Verstärkung, und aufgrund dessen habe ich es auch so erwartet, dass es kommt. Ob er jetzt wirklich diese Leistungen abrufen kann, das muss man sehen. Und ich glaube, das kann man jetzt auch schwer beurteilen. Aber die sportlich Verantwortlichen werden sich sicher aus dem Schritt etwas versprochen haben. Und was du schon sagen musst, dass eben immer unter der Annahme ein Kajubi in Topform bzw. in sehr guter Form, dass der dir schon noch mehrere Varianten im Sturm bringt.
Ja, richtig. Aber also klar, natürlich kannst du auch nach den 2 Einsätzen logischerweise noch nicht sagen, ob da noch viel mehr irgendwie kommt. Ich habe bei mir halt auch gemerkt, ich habe den jetzt irgendwie zweimal gesehen, meine Laune geht so runter, wenn ich einfach selber irgendwie wieder feststelle, oder wie oft in meinem Leben ich schon irgendwie halt Kajubi lustlos irgendwo durchs Mittelfeld traben habe sehen oder irgendwie gegen den Ball komplett falsch zu stehen. Also ich bin auch nur Laie, aber das fällt mir schon auf, dass irgendwie das taktisch nicht richtig sein kann. Also das hatte ich irgendwie verdrängt, aber das habe ich, glaube ich, mein Leben lang genug gesehen. Da könnte ich irgendwie ehrlich gesagt einfach drauf verzichten.
Es brennt sich so ein. Ich fand das auch so einfach so ein Déjà-vu. Und ganz ehrlich, das waren jetzt 2 10-Minuten-Einsätze. Na, kannst du alles nicht überbewerten, bla blub blub blub. Aber ganz ehrlich, ein Spieler, der nach 1,5 Jahren Vereinslosigkeit seine Profirückkehr hat, 10 Minuten Verschluss bei einem Spiel, oberbayerisches, man nennt es ab und zu Derby, ja, und da erwarte ich, dass der aufs Spielfeld kommt und den Gegner, vor allem als Offensivspieler bei 1-0 hinten, so dermaßen in Grund und Boden rennt. Aber der Typ war ja nicht ein Sprint dabei, ja, also Motivation kann das auch nicht sein. Also mal unabhängig von Potenzial erreichen, nicht, bla, blub, aber meinst du mindestens eine leichte Übermotivation in so einem Spiel und mal so ein Sascha Mölders kurz über die Grasnarbe treten oder sowas, das hätte ich immer schon gehofft.
Naja, gestern gegen Halle hat er ja zumindest irgendwie einen Kung-Fu-Tritt noch irgendwie ausgepackt.
Ja, das war auch technische Finesse, dass man da so schafft, den Gegner da so zu treten, statt den Ball, aber well. Ja, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen jetzt auch keine 30 Minuten über Kajubi ranten. Also, Vino, du kannst natürlich gerne noch ein bisschen mitranten.
Nee, ich wollte halt also nur noch das dazu sagen, also die Verantwortlichen sich wahrscheinlich auch gedacht haben, immer angesichts der knappen Situation, bringt uns der wirklich sportlich weiter? Das muss man die nächsten Spiele sehen. Und vielleicht auch eingedenk natürlich der Situation aus dem letzten Jahr, dass du eben so knapp den Aufstieg verpasst hast. Und wenn du, glaube ich, dieses Jahr wieder den Aufstieg knapp verpassen würde, da will man dann halt alle Hebel davor in Bewegung gesetzt haben. Die anderen Perspektiven aus Fansicht und die habt ihr ja eigentlich alle schon beleuchtet.
Ja, also grundsätzlich, genau, Kajubi jetzt mal da gelassen, wo er ist. Ja, vielleicht spielt er auch nicht so oft, dann ist auch gut. Aber manchmal, was du halt sagst, dieser Punkt, dass man halt gerade momentan irgendwie so denkt, oh ja, Ingolstadt spielt. Muss ich mir angucken. Also bin ich alleine damit, dass ich momentan mir denke, muss ich mir angucken, weil ich gucke es ja immer an und irgendwie gucke ich es mir dann an und spiele die ganze Zeit mit dem Handy, weil mich das irgendwie alles momentan einfach emotional nicht mehr triggert, weder positiv noch negativ.
Nee, du bist definitiv nicht allein. Also klar ist es was anderes, also dieses so, wenn du ins Stadion kannst und auswärts fahren kannst und so weiter, dann bist du ja gezwungenermaßen irgendwie auch damit beschäftigt, dich irgendwie mit dem Spielplan zu beschäftigen oder so und auch einfach irgendwie halt vorauszuplanen, wie kommst du wohin und so. Aber also das hat sich bei mir nochmal krass verschlimmert, einfach seit Anfangszeit Corona irgendwie, dass ich keinen Plan mehr habe, wann wir gegen wen spielen. Also es ist wirklich so dieses du isst noch irgendwie Abend und Spiel läuft schon irgendwie und du weißt irgendwie eine halbe Stunde vorher, gegen wen du eigentlich spielst und schaust dann halt nochmal, spielst du jetzt Samstag oder Sonntag und so. Also das kannte ich so von mir gar nicht und das ist irgendwie auch ein bedenkliches Zeichen, weil, also klar, Marco, du weißt nie, gegen wen wir spielen und so, aber bei mir ist das nochmal was anderes. Also echt, echt bisschen komische Situation gerade.
Nee, also ich kann euch da nur da, also zustimmen, also das verschwimmt dann schon so ineinander, dass man so sagt, und dann, also was kommt jetzt als nächstes Spiel? Und dann ist es ja auch so, dass man teilweise, wenn man sich dann am Laptop oder auf dem Bildschirm anschaut, dann ist es ja auch nicht so, dass man irgendwie, also wie du schon sagst, Marco, immer zu 100% auf das Spiel fokussiert ist, dass man dann auch eben keinen Blick wie in dem Stadion hat, mal von den Emotionen ganz zu schweigen. Und das ist dann schon so, dass es einfach, wenn du das dauerhaft hast, dann ist es ein Gefühl, das du einfach mit einem Stadionerlebnis nicht vergleichen kannst. Und dann ist es ja natürlich auch noch schon so, dass dann dich selbst, also ich meine, so packende Spiele, die wirklich eng sind, also da ist jetzt mir zum Beispiel einfach aus dem letzten Spieltag von der Bundesliga irgendwie Dortmund gegen Gladbach in Erinnerung geblieben. Obwohl du wirklich sagst, jetzt geht er auf und runter, das ist ein Fußballspiel, wo du richtig, richtig Bock drauf hast. Einfach dir das aus neutraler Brille anzusehen. Selbst da ist es so, dass du sagst, ja, boah, ist jetzt schon irgendwie, also egal gewesen, aber dann ist der Abpfiff und das ist halt, alles, dann ist das Fußballspiel jetzt aus. Also da gehen einfach schon auch Emotionen und so ein Gefühl verloren. Und also je länger das dauert und angesichts der Situation sieht es ja so aus, dass es noch eine Zeit so gehen wird, glaube ich, da könnte der Fußball auch ein massives Problem bekommen.
Das ist im Grunde, was ich mir halt immer frage, wir sind ja relativ intensiv, weil ich habe das Gefühl, dass ich inzwischen halt echt Fußball konsumiere, wie sonst, wie andere, vielleicht immer schon so als seichte Abendunterhaltung mal das so anmachen oder so. Und das kannte ich halt gar nicht. Wenn ich Fußball gucke, will ich Fußball schauen. Wenn ich Ingolstadt schaue, ist das immer was anderes, als wenn ich jetzt Champions League gucke oder so. Das eine ist halt aus Interesse und das andere ist einfach aus Leidenschaft. Und momentan ist alles so, ja, läuft ja irgendwie sonst nichts und auf Netflix habe ich keinen Bock. Und es ist halt schon, aber liegt es, was ich mir irgendwie Frage stelle, weil liegt es halt nur an dieser, nur in Anführungszeichen, an dieser Stadionsituation? Oder spielt da halt irgendwas anderes noch mit rein, was einen müde macht? Ich finde das so schwer. Also klar ist die Stadionsituation so naheliegend, aber weiß nicht.
Also was vielleicht ich noch aus meiner Position erstmal sagen kann, also das spielt vielleicht für euch noch ein bisschen anders mit rein, aber ist es einfach auch so, dass aufgrund dessen, dass die letzte Saison aufgrund Corona unterbrochen wurde, wurde ja alles nochmal nach hinten verschoben und dann hattest du die Champions League im August. Und dann hattest du diese ganz, ganz kurze Pause und seitdem hast du eigentlich alle zwei, drei Tage ein Fußballspiel. Also da ist einfach für mich auch so ein kompletter Overload. Und dann auch in der dritten Liga ist es ja so, dass du diese 38 Spiele wirklich in sehr kurzer Zeit oder in noch engere Zeit einfach abfrühstücken, in Anführungszeichen, musst, beziehungsweise hart gesagt. Und das ist dann auch schon noch so, wenn du sagst, ja boah, jetzt kommt dann in zwei Tagen schon wieder das nächste Spiel. Dann ist es irgendwie dauernd unter der Woche, wo dann 19 Uhr ist, wo du sagst, okay, bist du vielleicht gerade noch am Arbeiten oder hast du, wie du schon erwähnt hast, gerade zu Abend gegessen, dann schaltest du irgendwie erst um 19, 15 ein oder so. Also das ist dann auch, dass das so ineinander verschwimmt einfach.
Ja, absolut. Das ist halt also Übersättigung, glaube ich, absolut das richtige Wort dafür. Ja, ich glaube, es hängt schon viel einfach mit der Pandemiesituation im Gesamten zusammen. Also nicht nur jetzt einfach halt diese Stadionsituation, sondern einfach allgemein einfach, das glaube ich bei vielen einfach, merke ich bei mir total selber, einfach irgendwie ein Punkt erreicht ist, wo vieles nochmal irgendwie ein Stück schwerer fällt, weil halt auch der Ausblick irgendwie schwierig ist. Klar, Impfungen hin oder her, du hast halt einfach wenig, mit dem du irgendwie aktuell planen kannst und das zieht schon auch extrem runter.
Es ist halt im Endeffekt, also ich finde es halt inhaltlich echt so eine tote Saison, weil ich meine, am Ende, es läuft ja sportlich gut, das kann man ja immer noch nicht sagen, es läuft ja, am Ende des Tages läuft es gut, am Ende des Tages sind wir jetzt gerade halt vierter, Punkt gleich mit dem dritten, totale Schlagdistanz in die direkten Aufstiegsplätze und am Ende der Saison steigst du halt vielleicht auf, ja, und dann bist du irgendwie mit so einer Kacksaison, die halt total emotionslos ist, aufgestiegen wieder in die zweite Liga. Und das, auch das fände ich halt irgendwie, natürlich sportlich gut, aber irgendwie finde ich es kacke, aus der dritten Liga halt so wieder aufzusteigen, nach so einer komplett emotionslosen Saison und dann wieder in der zweiten zu sein. bei der auch noch nicht weißt, wie die dann wieder anläuft. Das ist, wie gesagt, also, du weißt halt nicht, wie es sich überhaupt entwickelt und alles, wie es sich entwickelt, ist irgendwie so, ja, okay, well.
Schaffen auch nur wir, dass wir sonst immer alle schlecht reden und jetzt nach zwei sieglosen Spielen von Aufstieg auf einmal anfangen zu reden. Finde ich auch sehr gut. Vielleicht auch eine gute Brücke jetzt, um irgendwie vielleicht wieder zum Sportlichen zurückzukommen, oder?
Ja, können wir machen. Also im Grunde können wir gerne über die letzten Spiele nochmal philosophieren. Also es ist ein bisschen her, seit wir letztes Mal aufgenommen haben. Zwischen Lübeck und Rostock. Das war tatsächlich noch im letzten Jahr. Ich glaube, Rostock und Saarbrücken, die ersten beiden Spiele, die im Dezember waren, die kann man relativ kurz abhandeln, denke ich, oder? Oder hat wer was vorbereitet? Eine längere Rede, Bene?
Nee, längere Rede nicht, aber wir haben sie, also gerade bevor wir das Aufnehmen angefangen haben, schon gesagt, also wer erinnert sich eigentlich noch an was? Und dann an das Saarbrücken-Spiel muss ich sagen, da kann ich mich noch relativ gut erinnern, aber zum Beispiel an Rostock ist mir schon eher schwer gefallen. Und also deswegen, also was ich dann sagen kann, Rostock 1-0, dann habe ich dann irgendwie gelesen, beziehungsweise die Highlights nochmal angeschaut und dann denke ich mir, okay, ja, stimmt, passt. Aber zum Spiel selber kann ich relativ wenig sagen, außer dass so.
Ja, da kann der Martin bestimmt richtig
was halt, sagen. Melvin Röhl hat ein Tor geschossen, hallo.
Ja, das wollte ich ja noch sagen. Außer dass du 1-0 gewonnen hast und ein sehr gut herausgespieltes, schönes Tor geschossen hast. Und das dann irgendwie auch über die Zeit gebracht hast. Aber wie gesagt, für die emotionalen Melvin Röhl-Momente sind ja jetzt dann andere gleich zuständig.
Nee, das war schon, aber... Ja, nee, muss man schon dazu sagen, also den hat er schon auch gut gemacht. Also da würde ich
gern
sehen, wie den Ball andere genommen hätten und wie viele Körperteile sie sich dabei gebrochen hätten. Aber ansonsten zu Rostock, glaube ich, war schon so, dass wir da viele Chancen hatten irgendwie und dann am Ende nochmal irgendwie schön zittern mussten. Ja, und zu Saarbrücken. Ja, also Rostock war ja das, wo du dann in der Nachspielzeit noch irgendwie einen Ball an die Latte kriegst, aber Saarbrücken hättest du wahrscheinlich irgendwie, wenn man rechtzeitig einen Aufnahmetermin gefunden hätte dafür, wahrscheinlich allein über das Spiel irgendwie eine Stunde hättest reden können. So, also ist vielleicht jetzt einfach der Zug irgendwie abgefahren. Also da gab es ja auch irgendwie
tu dir keinen Zwang an, Martin.
Zwei, drei Elferentscheidungen, wo man irgendwie sich nochmal intensiv drüber unterhalten könnte. Auch über die individuelle Klasse eines Eckhard Jenser kann man da schön reden, glaube ich. Ja, und auch irgendwie, ja, über das Abwehrverhalten wahrscheinlich von beiden Mannschaften, nicht umsonst, wenn es 3-3 ausgeht.
Das ist der Entertainment-Faktor, der sonst so ein bisschen fehlt bei diesen Drittligaspielen. Endlich mal ein schönes 3-3 Saarbrücken gegen Ingolstadt. Da wird auch der alte Champions League-Fan sagen, kann man mal Magenta gönnen. Wenn denn das Abo funktioniert, bitte.
ja, dazu können wir dann gleich noch kommen. Da hat es noch geklappt, auf jeden Fall. Und also da muss ich sagen, also dass ich also wirklich von der Anfangsphase vom FC auch also, begeistert war. Also die Tore waren ja auch gut herausgespielt, also wo du dachtest, okay, was ist jetzt los? 3-1. Und also wirklich, der Gegner wurde komplett dominiert. Also wirklich, sage ich, richtig, richtig gut, dachte ich, woher kommt jetzt diese Leistungsexplosion her, beziehungsweise jetzt bringt man vielleicht diese Möglichkeiten und Ansätze mal auf den Platz. Dass man das Ding dann natürlich wahrscheinlich nicht ein ganzes Spiel durchhalten kann, das war dann auch klar. Dass man sich aber so hinten reindrängen lässt in der zweiten Halbzeit, das fand ich dann doch ein bisschen too much. Also da hätte ich mir also gewünscht, dass man nochmal versucht, zumindest situationsbedingt höher anzugreifen und sich nicht nur ganz in die eigene Hälfte zurückziehen. Zumindest das hatte ich in Erinnerung. Und dann fällt halt irgendwie folgerichtig auch das 3-3, auch wenn man dann natürlich auf jeden Fall über die Elferpfiffe diskutieren kann, wie Martin schon erwähnt hat.
Ja, schon allgemein schon relativ viele Elfer irgendwie in unseren Spielen, oder? Also ist schon.
Ja,
schon
krass. Weißt du, warum Kutschke so viel Tore hat?
Nee, also ich meine vorne wie hinten. Ich meine, wir hatten ja quasi in der, war das dann die letzte Aufnahme, wo wir eigentlich nur über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen haben und jetzt eigentlich quasi in den 6 Spielen, die wir jetzt hier wieder haben, eigentlich auch wieder echt viele. Also nicht ja nur jetzt gegen Halle mit zwei Elfern und so, sondern dann auch Saarbrücken und so.
Boah. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da haben wir uns beschwert, dass Thomas Oral immer nur über die Schiedsrichter redet. Und jetzt macht er das nicht mehr und dann machen wir das.
Ja, vor allem hättest du ja in der ersten und zweiten Liga hättest du ja noch den Grund, Video Assistant Referee, den du aufführen könntest. Das kannst du ja in der dritten Liga nicht mal.
Ich bin sehr froh drum. Ja, ich weiß ja nicht, also wollt ihr noch inhaltlich was zu den Elfmetern von Saarbrücken gegen Ingolstadt sagen? Wie hätte der Video Referee entschieden?
Also zumindest mal den zweiten hätte er auf jeden Fall auf keinen Fall gegeben.
Also da muss man, glaube ich, wahrscheinlich nochmal die Leute dann auch irgendwie ins Boot holen, was das jetzt genau wieder für ein Elfer war. Du meinst den...
Mich beispielsweise.
Den Schutzhand-Elfmeter von Ayensa, der zum Kopfball irgendwie hochsteigt und irgendwie der Ball ihm auf die Schulter irgendwo so knallte.
Ja, genau den meine ich. Bei dem ersten kann man zumindest auf jeden Fall mal diskutieren. Aber bei dem zweiten kann man ja gar nicht diskutieren. Also das war überhaupt kein Elfer.
Ja, beim ersten, glaube ich, da ist es Antonitsch, der irgendwie da im, was ist das, Kopfballduell oder irgendwie so, den Gegner halt zum Fall bringt. Da ist es, glaube ich, richtig, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass der Schiedsrichter das gesehen hat, was den berechtigten Elfer letztendlich verursacht, sondern dass er irgendwie halt oben irgendwie ein Schieben entdeckt, was kein Elfer gewesen wäre, sondern er trifft ihn halt unten noch irgendwie. Aber gut, lassen wir es da, glaube ich, dabei, oder? Das führt uns zu weit.
Ich höre echt sehr gern zu, muss ich sagen.
Naja, also du hast es auf jeden Fall also gut also zusammengefasst. Unten hast du einen Kontakt, zusammen mit oben kann man sich meiner Meinung nach nicht beschweren, dass man den dann gibt. Wie und was der Schiedsrichter natürlich von dem gesehen hat, das ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Aber zumindest, also was ich, da können wir vielleicht mal das Fazit ziehen, was ich da mitgenommen habe, dachte ich mir, okay, also richtig, richtig starke Anfangsphase, wo man auch wirklich keinen schlechten Gegner, das muss man ja auch noch dazu sagen, mal wirklich hinten reingedrückt hat und wo dann wirklich diese Ansätze mal sichtbar waren und wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt die Mannschaft jetzt in den Trott beziehungsweise in den Flow, um das dann in den nächsten Spielen deutlich länger und öfter zu zeigen.
Ja, und war ja auch so, oder? Also vielleicht dann die Brücke halt ins neue Jahr geschlagen.
Da war jetzt dann erstmal richtig lange Winterpause. So, du bist wieder dran.
Also darf ich wieder? Ja, weil du startest dann gegen, was war es, Duisburg und Zwickau mit zwei Siegen. Und da habe sogar ich mich dann danach ertappt, mir zu denken, und das kennt man ja sonst gar nicht von mir, mit, wow, wir könnten ja tatsächlich aufsteigen. Folgerichtig dann natürlich gegen 60 verloren, aber klar sind es irgendwie zwei Gegner, die unten drin standen, die auch in den Spielen jetzt nicht sonderlich gut waren, weder Duisburg noch Zwickau. Aber ich fand da unsere Leistung eigentlich aller Ehren wert. Also mir hat das gut gefallen. Wie ging es denn euch?
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass Duisburg mit so einem dem klassischen FC Ingolstadt auch Nö-Moment begann nach 4 Minuten. Ja, und von daher war ich jetzt nicht groß überrascht gegen den Tabellenletzten oder was auch immer sie waren damals, erstmal nach 4 Minuten hinten zu sein. Aber die Reaktion war dann schon deutlich besser.
Okay, doch so tiefgreifend die Analyse, ich bin überwältigt.
Ich bin Moderator, ich muss nicht analysieren. Ich muss nur dumme Sätze gegen Kajubi sagen.
Verstehe. Nee, also ich kann da auch Martin also nur zustimmen. Also das, also klar sind es dann Gegner, die hinten drin sind, aber man hat die Spiele auf jeden Fall verdient gewonnen und man hatte auch wirklich gute Chancen. Also das muss man auch sagen. Also wir haben ja hier oft darüber diskutiert und geredet. Wir sind irgendwie teilweise nicht zufrieden, dass nicht genug hochwertige Chancen herausgespielt werden, dass es sehr viel immer noch über Standardabhängigkeit geht beziehungsweise durch Zufallstreffer. Und da muss man schon sagen, dass dann auch Ansätze erkennbar waren, vor allem über außen, auch wirklich teilweise gute Angriffe gespielt wurden. Und da konnte man auf keinen Fall dann klagen. Und dann hat man letzten Endes die Spiele auch verdient gewonnen. Ja, Martin, gerne.
Nee, ich hätte dich schon rausreden lassen, aber also das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass du gerade gegen Duisburg irgendwie echt offensiv mega stark aufgetreten bist. Also so viel einfach Bälle im letzten Drittel kontrolliert zu haben, zielstrebig nach vorne gespielt, schnörkellos und trotzdem aber halt nicht nur irgendwie ein Schema, sondern halt wirklich variabel mit einfach guten Anspielen, ja, wirklich schön zielstrebig und so. Klar kannst du gegen Duisburg dann auch wieder sagen, nur 2-1 kann am Ende dann immer noch irgendwie ins Auge gehen, aber ich fand da schon eine gewisse Selbstverständlichkeit dabei, auch schon irgendwie halt noch bei 0-1 oder bei dem 1-1 irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen wollen, und das hat mir schon imponiert.
Ja, absolut, vor allem hast du dann auch noch, also wirklich, also in den Situationen auch immer wieder gesehen, also was ein Stendera kann, also wirklich, also es ist sich immer wieder auch den Ball geholt, verteilt, teilweise den langen Ball geschlagen, dann eben Kutschke, was er sehr, sehr gut kann, den Ball entweder heruntergebracht, beziehungsweise halt weitergeleitet, und gerade dann mit Eckhard Ayensa, der jetzt dann mehrere Spiele am Stück gemacht hat, hast du auch gesehen, dass dann der jetzt in den anderen Rhythmus kommt, und wie Martin schon sagt, dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten und kannst du auch deutlich, deutlich variabler auftreten. Und da waren auf jeden Fall also sehr, sehr gute Ansätze sichtbar. Und was mir dann auch immer speziell gefallen hat, vorher schon kurz erwähnt, wenn dann einfach Spielzüge über außen zustande kommen, dann mit zwei, drei Passstaffetten, dann vielleicht den Pass in die Tiefe und dann einfach auch eine saubere Flanke. Und da waren dann auf jeden Fall schon also gute Ansätze sichtbar.
Ja, also Stendera hab ich auch nochmal explizit auf meiner Liste. Da würde mich auch eure Einschätzung so ein bisschen zu seiner Entwicklung auch irgendwie jetzt im letzten halben Jahr irgendwie interessieren. Also klar, gegen Duisburg sticht er dann natürlich hervor mit irgendwie zwei Vorlagen. Man muss aber auch dazu sagen, es sind halt seine einzigen zwei Vorlagen. Die Frage ist, kann man ihn danach bewerten oder ist er vielleicht einer für einen vorletzten Pass eher und so? Das würde mich mal eure Meinung ein bisschen interessieren. Ich finde, er wird halt zunehmend einflussreicher auf das Spiel. Hat man gerade halt dann auch gegen Duisburg und Zwickau gesehen, finde ich. Ist irgendwie so eine Art tiefer Spielmacher in vielen Situationen. Schwierig wird es halt dann sind wir jetzt wieder irgendwie bei dem Halle-Spiel gestern. Er taucht halt dann auch wieder ab, wenn du ihn vielleicht am ehesten brauchst. Kann auch irgendwie dann dem geschuldet sein, dass dann doch wieder irgendwie hohe Bälle und so weiter sind und er dann irgendwie vielleicht außen vor ist. Aber in den Spielen, in denen es lief, hat er auf jeden Fall maßgeblichen Teil dazu beigetragen, aus meiner Sicht.
Also wie gesagt, zum Halle-Spiel kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da nur die Highlights also gesehen habe, aber insbesondere, wie du also erwähnt hast, Duisburg ist mir sehr, sehr aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, also da ist es ja nicht nur die Vorlagen, und ich finde nicht, dass man Stendera an den Vorlagen also bewerten kann, weil wie du schon erwähnt hast, er lässt sich zurückfallen, er will den Ball, er verarbeitet dann den Ball, er verteilt den Ball, da kann ich jetzt dann nicht unbedingt also erwarten, wenn ich quasi teilweise mich dann in die eigene Hälfte zurückfallen lasse und mir da den Ball hole, um ihn dann zu verteilen, dass ich dann dauernd Vorlagen mache. Und also da haben wir auf jeden Fall also diese Entwicklung, also die gefällt mir sehr gut, auch die Ansätze. Und da musst du natürlich immer noch sehen, dass das wahrscheinlich auch, also mit seiner Verletzungshistorie, dass dann auch immer mal wieder noch quasi der ein oder andere Durchhänger drin ist. Und aber anhand dieser Fähigkeiten und auch dieser also Ballverteilung kannst du schon also sehen, zu was Stendera fähig ist.
Ich finde es schon immer noch Licht und Schatten, würde ich eigentlich ehrlich gesagt. Also natürlich deutlich besser als jetzt irgendwie in den ersten Spielen. Wie ihr schon gesagt habt, auch die Leaderrolle eigentlich ganz gut angenommen. Vor allem jetzt, wenn in den Spielen jetzt Gauss jetzt auch nicht mehr dabei war, ist das ja irgendwann mal auch notwendig. Es ist aber tatsächlich so, in manchen Situationen bringt er extremen Druck rein. Also es war echt mit ein paar Pässen, die mal ein bisschen anders gesteckt sind, als das wir normal aus dem Mittelfeld so kennt. Also wirklich mal mit Druck mal eine andere Idee mal vorne rein, aber auch irgendwie. Der zweite Pass ist dann wieder irgendwie so eine unglückliche, komische Aktion. Also ich finde, es ist schon immer noch sehr viel Schatten drin. Aber wie ich es ja jetzt auch schon so zwischen den Zeilen gesagt habe, also klar, die Ansätze sind immer noch mega und die Entwicklung ist auch gut. Aber es muss halt dann so ein paar Durchhänger einfach mal noch mehr ablegen, finde ich, um richtig das zu erfüllen, was er eigentlich verspricht.
Ja, ich fand es gerade gegen Duisburg auf jeden Fall mega interessant, einfach seine Personalie im Ganzen. Aber kommt ihm extrem entgegen, dass Duisburg halt irgendwie überhaupt gar keinen Gegnerdruck da irgendwie aufgebaut hat. Also das siehst du bei der einen überragenden Vorlage natürlich extrem. Und das war in einigen Situationen irgendwie so. Aber ich finde auch so ein bisschen, dass er zum Beispiel bei dem frühen 1-0 für Duisburg, ja, ich will nicht eine Teilschuld sagen oder so, aber er ist derjenige, der eigentlich den Ball im gegnerischen Strafraum hat und ihn dann so ein bisschen verplant, lustlos irgendwie da reinchippt. Mit ja sehr offensichtlich, dass da irgendwie aus der Situation nichts wird und dann im Konter fällt quasi das 1-0. Das ist halt so die Kehrseite wieder davon. Ja. Und genau, also ich habe es mir ist es gegen Duisburg und gegen Zwickau halt relativ positiv aufgefallen, eigentlich, wie er gespielt hat. Eigentlich brauchst du halt so einen Spielertyp, gerade wenn du irgendwie hinten bist, jemand, der Ideen hat, und die kamen dann gegen 60 und gegen Halle eigentlich dann in der entscheidenden Phase halt nicht. Das ist meine Einschätzung dazu.
Also viele Ansätze, aber noch nicht hundertprozentig perfekt, würde ich mal so zusammenfassen. Ja. Aber die Saison ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja, im Grunde kann das nicht schaden. Also wir haben eigentlich schon einige Spieler, wo man sagen muss, die sind nicht auf 100%. Also er ist sicher nicht auf 100%. Ob Ayensa schon auf 100% ist, weiß ich auch noch nicht genau. Man sieht halt natürlich ein ganz anderer Sturm, wenn Ayensa da steht, als wenn Kutschke mit Nachwuchs rumläuft. Das ist halt schon einfach ein ganz andere Druck, der da vorne passiert. Und der schadet sicherlich nicht, aber das zeigt halt auch nochmal, wir sind in Schlagdistanz nach ganz oben und haben dann noch ein paar Hochkaräter in der Mannschaft, die noch nicht komplett zünden. Vielleicht mal irgendwie, was ist eigentlich mit dem Hochkaräter rechts außen? Aus dem hohen Norden? Wann zündet der mal?
Ja, der hatte doch irgendwie Nasennebenhöhlenentzündung, oder?
Jetzt die letzten 12 Wochen? Das war jetzt nicht auf die letzten 2 Spiele bezogen, sondern irgendwie so generell irgendwie. Also ich meine, wenn der halt mal irgendwie das auch das Potenzial abrufen würde, dass ihm halt nachgesagt wird, ich meine, du hast halt einfach viel noch irgendwie in dem Kader noch schlummern, zusätzlich zu dem, was eh schon da ist. Von dem her, sie sind ja ganz gern negativ, aber da kann man schon auch ganz gut positive Dinge rein interpretieren.
Ja, absolut. Vor allem musst du ja dann auch sehen, wenn du dann jetzt eben einen Eckert wieder hast, dann, wenn dann ein Stendera besser wird, dann kannst du das auch deutlich, deutlich verteilen auf die verschiedenen Spieler. Und das ist es dann wirklich, was das wertvoll macht, dass du nicht irgendwie von dem langen Ball auf Kutschke abhängig bist oder dass du halt quasi auf eine Standardsituation angewiesen bist, um mit deiner Kopfballstärke dann ein Tor zu wahren, sondern dann hast du wirklich deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten, auch dann noch irgendwie, also mit der Sache, dass dann ein Merlin Röhl irgendwie, also komplette, also da, zum Stamm der Mannschaft dazugekommen ist. Das hattest du ja vorher auch nicht. Also insofern hast du wirklich vielfältigste Optionen. Dann hast du noch einen Elber. Deswegen, also aus der Mannschaft, also hast du wirklich auch einiges an individueller Klasse. Und die musst du jetzt dann wirklich also in den kommenden Spielen schon mehr und mehr herausholen, weil da stimme ich euch komplett auch zu, dass dann immer noch einiges Potenzial ist, das aktuell noch nicht gehoben ist.
Gibt Schlimmeres im Leben, glaube ich.
Fatih Kaya dann in dem Spiel, wo Kutschke gesperrt war, mit einem guten Auftritt und endlich mal wieder mit seinem Tor, darf man auch nicht vergessen. Und ich finde auch, also Röhl gegen Zwickau richtig stark, fand ich. Und auch Bilbia spielt für mich konstant gut und vor allem auch eine konstant wichtige Rolle in dem taktischen System. Also wird ja ganz gern irgendwie dann hinterfragt, warum er immer beginnt und so, aber ich finde, dass er halt einfach für das taktische System einen verdammt guten Job macht und ich ihn da um Meilen voraus gegenüber einem Kajubi einfach sehe, wie er sich da einfühlt.
Der Kajubi-Spieler, wer weiß. Vielleicht haben die Angst vor dem Namen. Das weiß ich auch nicht. Nein.
Ich habe auch Angst vor dem Namen, aber...
Ja,
also Zwickau... Nee, das muss ich auch nicht ausschließen. Also das kann ja auch dann einfach sinnvoll sein, dass man mit dem einen startet und den anderen dann in einer heißen Phase bringt. Das mag ja sportlich alles sinnvoll sein.
Dass der die letzten 10 Minuten noch ein bisschen rumstehen kann. Ja, Zwickau, also das ist ja das nächste Spiel dann gewesen gegen Kellerkind quasi. Wir haben ja viel jetzt irgendwie schon die beiden Spiele mal zusammengenommen, aber ich finde auf jeden Fall herauszuheben, was du ja gerade schon gesagt hast, Martin, Kaya, Gott sei Dank mal wieder mit einem Tor. Hat ehrlich gesagt auch mega gut von Ajensa gemacht. Natürlich hat viel zu viel Zeit, klar. Aber du siehst ja, was der für eine Übersicht am Ball hat. Also da gibt es ein paar andere Spieler bei uns, die würden da versuchen, drauf zu holzen durch drei Gegner. Der guckt halt, zieht dann nochmal zurück, guckt, legt eben an der 16-Kante ab und dann trifft Fatih Kaya nach Ewigkeiten. Gott sei Dank mal wieder.
Ja, ich meine, wenn ihr jetzt schon quasi auf mehrere Spieler eingeht, dann muss man natürlich auch über Eckhard Ajensa sprechen, weil also der war ja eigentlich also gefühlt an fast jedem Angriff vom FCI beteiligt, und das zeigt dir halt nochmal, also was du dann also für Möglichkeiten hast, wenn dann eben auch ein Ball auf Kutsch gekommen, wenn dann er ihn behaupten kann, dann kann er ihn also weiterleiten, und das ist dann halt auch ein Sturmduo, das sich relativ gut also ergänzen kann, weil sie eben auch verschiedenartige Fähigkeiten mitbringen. Und also das ist dann schon also nochmal einfach eine ganz andere Ebene auch für die dritte Liga.
Ja, also du merkst bei ihm schon, dass er halt wieder an dem Punkt ist, wo er zumindest in einzelnen Situationen irgendwie rausklingen lässt, dass er eine Klasse besser ist. Also ich finde es immer noch beeindruckend, dass er gefühlt zumindest für mich irgendwie mindestens genauso viele Bälle irgendwie festmacht wie sein Sturmpartner, der 2 Meter größer ist als er. Es spricht schon auch für ihn, wie vielseitig er halt ist. Also wie viele Angriffe er dann auch teilweise einleitet und so. Das hatte ich so aus der letzten Saison gar nicht auf dem Schirm. Also das ist nochmal ein Stück vielseitiger und so. Also ich finde, du merkst ihm auch überhaupt nicht an, dass er halt so lange verletzt war.
Der ist eine Maschine. Also, ich meine, wir kommen halt eigentlich in das zurück, was wir letztes Jahr immer gedacht haben. Also wie du schon sagst, also es klingt jetzt schon wieder durch, so ein bisschen, naja, eigentlich ist er schon ein bisschen besser als dritte Liga. Also dieses Paket ist halt auch einfach dabei. Also, was du wieder sagst, der macht Bälle fest, der ist unglaublich physisch, der schüttelt den Ball ab und hat das Auge dann auch für den Mitspieler. Das hat er tatsächlich gefühlt auch noch mehr als letztes Jahr. Dafür hat er jetzt, seit er wieder fit ist, ein paar Chancen vergeben, bei dem ich letztes Jahr gesagt hatte, okay, den macht er im Schlaf. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob er so 100% schon drin ist, aber das ist schon. Ja, also da kannst du dir als Gegner nur grausen davor, vor dem Sturm eigentlich. Also, ich hätte keinen Bock darauf, als Drittliga-Verteidiger Ajensa und Kutschke zu verteidigen.
Ja, und vor allem, was ihn auch also so wertvoll macht, also dass er sich dann halt auch immer wieder quasi darin einbindet, dass du dann auch Angriffe über außen fahren kannst, dass er teilweise kurz, wie du schon sagst, den Ball hält und dann kann er ihn eben in die Gasse spielen und dann kannst du eben auch aus vollem Lauf flanken. Also da bietet er dir noch deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten. Und also der hat dafür einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Und das macht ihn super, super wertvoll. Und ja, also selbst, wir können es ja mal vielleicht dazu überleiten, dann im Spiel gegen 60, die Angriffe, die dann da zustande kamen, also da war es ja auch so, dass dann er immer irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Ja, ist richtig. Wobei, da finde ich, also wenn wir ihn jetzt schon so viel loben, dann möchte ich einen Kritikpunkt auch noch sagen. Im Endeffekt, er hat die beste Chance in dem Spiel im Endeffekt. Und da bolzt er aus meiner Sicht irgendwie ziemlich blind drauf, irgendwie 69. Minute. Und 5 Minuten später hat Mölders halt die eigentlich vergleichbare Szene und macht's halt überlegt und schießt das Tor des Tages. Also das Spiel war halt auf Augenhöhe und ich finde, an dem Vergleich von den zwei Situationen kannst du ganz gut festmachen, warum es halt in die eine und nicht in die andere Richtung dann irgendwie kippt.
Ja, kann man so machen. Also im Grunde gab es nicht so die Riesenchancen auf beiden Seiten. Und dann, wenn das. Ich meine, ich mag den Mölders ja wirklich echt wie Herpes, ja. Aber ich meine, er macht ihn halt gut, mein Gott. Also kannst jetzt halt auch nichts sagen. Mensch, dass er Tore schießen kann, das wissen wir, glaube ich, aber das weiß auch die Verteidigung. Deswegen, das war halt auch sträflich, wie man da halt plötzlich dann den Mölders da halt wieder durchtanken lassen kann auf ewig langer Flur. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist.
Also ich habe mir nochmal angesehen, das war ein Einwurf von 60. Der Einwurf hätte eigentlich quasi dem FCI gegolten. Und dann hat der Schiri aber dazu entschieden, den Einwurf 60 zu geben. Und dann musst du aber natürlich auch sagen, dass es zu einfach ging. Also, dass du über zwei Stationen dann, also Mölders auf außen frei spielst. Also, dass das irgendwie, also aus der eigenen Hälfte von 60 dann irgendwie innerhalb von, also wie gesagt, kurzer Zeit und zwei, glaube ich, waren es 2 oder 3 Stationen, also vor deinem eigenen Tor stehst. da hast du dann schon ein wenig geschlafen, das muss man auch so festhalten. Ansonsten kann ich da Martin wieder nur zustimmen, gerade bei solchen Mannschaften, das ist da ein Spiel auf Augenhöhe und da entscheidet halt dann irgendwie auch deine Chancenverwertung in den wenigen guten Situationen und Chancen, die du hast. Und irgendwie, wenn du da halt das erste Tor dann machst, dann hast du schon mal meistens eine sehr gute und hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel dann auch zu gewinnen in dem Spiel, das dann halt auch chancenarm ist, weil es eben auch zwei Top-Mannschaften der dritten Liga sind, das muss man dann auch sagen. Und klar hat dann auf jeden Fall also Ecker da Jense auch Potenzial noch nach oben. Also das ist vollkommen klar. Also es sollte jetzt noch nicht so sein, dass wir ihn komplett in den Himmel loben, sondern ein Spieler mit seiner Klasse, der wird dann halt einfach auch an den Toren, also gemessen ist jetzt zwar eine Phrase, aber ja, also wir haben es ja auch letzte Saison also gesehen, das ist dann auf jeden Fall ein Spieler für 15 Tore plus in der dritten Liga.
Yes, vor allem wenn du mal denkst, wenn er alle Spiele gespielt hätte. Jetzt hat er, glaube ich, 10 Spiele gespielt mit seinen Einwechslungen. Ja, wenn der von Anfang an gespielt hätte, dann wird wahrscheinlich die Tabelle auch noch ein bisschen anders aussehen. Boah, wollen wir zu 60 noch irgendwas verlieren? Ich weiß nicht.
Ja, in der Gesamtheit ist es halt irgendwie echt, echt ärgerlich, weil du das ohne Not irgendwie verlierst. Also du hast Vorsprung vor 60, spielst auswärts, hast eigentlich das Spiel auch unter Kontrolle. Ich finde in der zweiten Halbzeit dann auch die klar bessere Mannschaft. Irgendwie auch so eine Art Powerplay, klar, jetzt nicht mit den riesen Chancen, da fehlt vielleicht immer noch der letzte Pass, die Standards dann auch wieder ein bisschen ausgelassen einfach immer. Aber das ist vielleicht so ein Punkt, wo du halt noch ein bisschen cleverer werden musst einfach und dann in so einem Spiel dann irgendwie einfach den Punkt vielleicht auch mitnehmen musst, auswärts gegen eine verdammt gute Abwehr auch. Da dann 1-0 zu verlieren, das war extrem unnötig. Klar, wir sind noch zu früh, um irgendwie mit so unentschieden gegen direkte Konkurrenten und so irgendwie wirklich weiterzukommen, aber ja, du verlierst halt in der Situation dann doch zu viele Punkte auf 60, die halt dann mittlerweile auch an uns vorbeigezogen sind.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also man weiß zwar immer, wir schauen nur auf uns und wir schauen nicht auf die Tabelle, aber klar, also irgendwie ist man sich auch im Klaren irgendwie, dass 60 damit oben dabei ist und dass wir am letzten Spieltag dann auch wieder gegen 60 spielen. Heißt, das wird wohl bis zum Schluss ein heißer Konkurrent sein und das, was auch immer wieder tun. Heißt, brauche ich auch jetzt keine Punkte verlieren. Ja, aber ansonsten es war ja kein schlechtes Spiel, es war halt nur irgendwie kein gutes Ergebnis. Ja. Ja, und ansonsten, dann hätte man eigentlich ein Spiel bei Uerdingen gehabt, das dann aus mehreren Gründen wohl nicht stattgefunden hat. Also kurzfristige positive Corona-Fälle in der Mannschaft von Uerdingen. Ich weiß nicht, ob das bestätigt wurde inzwischen, aber auf jeden Fall gute Besserung. Auf jeden Fall an dem Punkt. Und ansonsten diese ganze Thematik mit dem Stadion habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz gerafft. Die zahlen jetzt seit dem Jahr keine Miete mehr.
Wie ist das? Ja, die haben Insolvenz angemeldet. Also.
Ja, schon klar, aber dass sie keine Miete mehr zahlen, ist ja jetzt trotzdem erst seit kurzem.
Ja, ich glaube, das war aber letztes Jahr auch schon mal irgendwie kurz und dann ist doch wieder irgendwo Geld aufgetaucht oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, aber ja, fasst ja ganz gut zusammen, wie das ist, wenn man sich irgendwie so einem Investor voll und ganz hingibt.
Das wäre unsere Chance für so eine kurze Exkursion. Pro und Con von nachhaltigen Investoren im Profifußball.
Ist der Uerdingen-Russe vielleicht einer für Schalke?
Ist vielleicht einer von HSV oder so. Ja. Vielleicht kann ja Kevin Großkreuz den Laden da übernehmen.
Weil er jetzt seine Karriere beendet hat, oder wie? Nee, aber
naja.
Also ich meine, also mit dem Stadion, also so wie ich das verstanden habe, war das einfach so, also wie, dass die halt öfter ihre Miete nicht also gezahlt haben und dann sagst du halt irgendwann als Betreiber auch, du setzt halt eine Frist und wenn dann irgendwann also nichts eingeht, dann sagst du halt, ja gut, dann darfst du das nicht mehr nutzen, weil ich gehe mal davon aus, die haben
ja... Die Marktlogik war mir schon klar dahinter, ich wollte nur wissen, seit wann das so ist, dass sie so keine Kohle mehr zahlen.
Nein, aber keine Ahnung, also wann genau das so ist, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, Aber dass dann das irgendwie, also worauf ich hinaus wollte, dass dann nach dem, was man da also gehört und gelesen hat, dass dann irgendwann mal der Fall sein musste und irgendwann kommen musste, war dann irgendwie auch nur die logische Konsequenz. Also das sollte dann jetzt auch nicht zu überraschend gewesen sein.
Demnächst bei Clubhouse, Bene erklärt das Konzept von Mieten und Vermieten.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Okay. Wir machen da jetzt ein
Spiel. Immobilieninvestments mit dem Schanze-Zeitspiel.
Wir hätten da einen Profi an der Hand, den können wir wieder einladen, der war schon mal da.
Fußballstadien während der Corona-Zeit, ein lohnendes Investment, Fragezeichen?
Kann man auch für Konzerte untervermieten. Ja gut, aber dem sind sie ja ganz gut entkommen, jetzt erstmal damit, dass sie nicht spielen dürfen. Von dem her, we'll see, ob wir jeweils dieses Nachholspiel noch spielen oder ob sie sich doch vielleicht aus der Liga verabschieden vorher. Ja, dann letztes Spiel gegen Halle. Das Duell Stefan Kutschke gegen Terence Boyd. Wie hat euch dieser Knaller vom Stuhl gerissen?
Ja, mich hat er überhaupt nicht vom Stuhl gerissen, dadurch, dass die Telekom verhindert hat, dass ich das Spiel sehen konnte.
Was? Magenta, der unglaublich vielseitige Streamingdienst.
Da wär's doch mal wieder Zeit hier für den Jingle von dir, beziehungsweise den Einsprecher.
Der für einen geringfügigen Umkostenbeitrag dir großes Entertainment nach Hause bringt, außer du schaffst es nicht, dein Abonnement zu aktivieren.
Ja, absolut. Ich wollte das Spiel sehen, 19 Uhr pünktlich, und dann logge ich mir in meinen Account ein und dann steht dann einfach hier, sie haben kein Abo. Und dann dachte ich mir, wie kann das sein? Also ich habe normal ein Abo, okay, aber wenn es schon so ist, dann buche ich es halt einfach neu. Dann habe ich es neu gebucht, dann hieß es...
Jetzt heißt es zweimal.
Ja, das muss ich jetzt noch rausfinden.
Das war der Trick von Magenta. Das muss ich
jetzt noch rausfinden. Dann klicke ich auf das Spiel vom FC Ingolstadt. Ja, dieses Spiel können Sie nur mit einem Abo sehen. Ja, dann schaue ich nochmal, ob ich das Abo nochmal buchen kann. Nein, können Sie nicht, weil Sie haben ja schon ein Abo. Also ich habe mich irgendwie gefühlt wie mit dem Passierschein damals bei Asterix.
Vielleicht hast du Eishockey abonniert. Ja, also schade. Also von meiner Seite hast du jetzt nicht so unglaublich viel verpasst. Also Martin, du hast zwischendurch mal geschrieben, du findest es gar nicht so schlecht. Was fandst du denn nicht so schlecht?
Ich wollte Bene nur neidisch machen, aber nee, ich fand die erste Halbzeit tatsächlich halt relativ ansprechend. Also da hat sich zumindest so ein bisschen das halt fortgeführt, was ich auch aus den Spielen davor irgendwie positiv gesehen habe, dass es irgendwie strukturiert war, dass du schon zu Chancen gekommen bist. Klar, dann kommt ein bisschen Unvermögen irgendwie beim eigenen Abschluss irgendwie mit dazu, Herr Kuschke. Oder halt auch dann irgendwie eine relativ gute Torwartleistung an dem Tag. Das muss man auch irgendwie der Vollständigkeit halber schon sagen. Aber also ich fand da die erste Halbzeit jetzt nicht schlecht. Klar gehst du dann am Ende halt dann doch durch irgendwie einen Elfer, zwar nur in Führung und so, aber bist ja voll im Plan. Deswegen, da war ich nicht so schlecht drauf. Die zweite Halbzeit hat mir dann irgendwie dagegen gar nicht gefallen. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir erstmal bei der ersten irgendwie bleiben? Ich hätte noch irgendwie, würde mir gerne noch den Elfer aus eurer Sicht irgendwie für uns erklären lassen.
Quatsch, Elfer, Quatsch. Also ich habe den Elfer gegeben und so, oh nö, muss man den Scheiß pfeifen? Aber in der anderen Richtung, ehrlich gesagt, auch. Also es ist zwar, also ich glaube, es ist keine Fehlentscheidung. Regeltechnisch, ich meine, er schießt sich selber in die Hand im Rutschen, oder? Also er rutscht halt rein und schießt sich an die angewinkelten Unterarme.
Ja, also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, deswegen da hoffe ich, dass Bene uns das irgendwie sagen kann, aber es ist ja irgendwie so, wenn der Ball halt irgendwie von deinem eigenen Körper an die Hand springt, habe ich die Handregel so verstanden, dann ist es kein strafwürdiges Handspiel. Die Frage ist aber halt dann, wenn du damit irgendwie halt trotzdem die Körperfläche irgendwie vergrößerst und es unnatürlich ist, ob es dann nicht doch wieder Hand, also ich weiß es nicht.
Ich meine, zumindest in der Offensive, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber in der Offensive ist es doch, glaube ich, so, dass es so ist, wenn du der Ball dir von dir selber an die Hand springt, dass es nur ein strafwürdiges Vergehen ist, wenn du dann Vorderhalt rausziehst dann danach. Also wenn du ein Tor machen würdest, würde es dann nicht zählen. Also dann wird es halt abgepfiffen. Aber ich weiß nicht, wie das in der Defensive ist, weil wo ist da der, gibt es da jetzt den Vorteil? Also klar, er fängt halt den Ball ab mit der Grätsche. Aber wo wäre der überhaupt hingegangen danach? Das weiß ja auch kein Mensch.
Ja, wer blockt ihn halt schon ab, ja. Also deswegen, ich finde, es kann ja auch irgendwie jemand halt wirklich einen Schritt nur hinter ihm stehen und da geht der Ball nicht hin, weil er ihn da irgendwie wegblockt. Aber ich, so wie ich die Regel ursprünglich eigentlich verstehe, glaube ich, war es sogar eine Fehlentscheidung dann, weil er sich halt selber eigentlich anschießt oder der Ball zumindest von ihm an die Hand springt. Weiß nicht, das andere, was du erklärt hast, war ja diese Stindl-Regel, der damals irgendwie gegen uns noch ein reguläres Tor geschossen hat, weil mit der Hand was dann nicht abgepfiffen werden durfte und nur, ich glaube nur deswegen diese Regel eingeführt wurde, dass wenn du bei der Torerzielung die Hand irgendwie dabei ist, dann wird es abgepfiffen jetzt.
Ja, also mal sagen wir mal so, von meinem subjektiven Empfinden hätte, habe ich gesagt, boah, pfeift es nicht. Tu es nicht. Ob es jetzt regeltechnisch richtig ist oder nicht, bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt.
Also ich kann da jetzt auch keinen großen Beitrag dazu leisten. Ich habe den Elfer, wie gesagt, in der Wiederholung ein bis zweimal gesehen. Und
aber ist der gleiche Bene, also da war auch nicht mehr.
Ach so. Ja, aber ich habe jetzt da nicht alles seziert. Also die Argumente, die mir auch bekannt sind, die habt ihr hier schon also genannt. Unnatürliche Vergrößerung der Handfläche. Und dann, dass das eben auch mit der Hand kein Tor erzielt werden darf. Und das aber, das hatte ich in letzter Zeit auch immer mal wieder wahrgenommen, dass quasi, wenn er unabsichtlich von einem Spieler selbst hinspringt, dass dann eben nochmal was anderes ist. Aber ich muss sagen, da bin ich auch zu wenig drin in der Regelauslegung, dass ich da darüber hinaus mehr sagen könnte. Müsste man sich vielleicht auch mal wirklich damit beschäftigen, weil die Handregel ist ja immer wieder in Diskussion.
Nennen wir es mal diskutabel und jetzt nicht unglücklich in dieser Situation für uns. Aber wir können eigentlich direkt anschließen, genau mit dem nächsten Elfmeter. Und da muss ich halt auch sagen, ja, das ist halt auch gar kein Elfmeter. Also, sorry, also das bisschen, was da geschoben wird, also, pff, weiß nicht, also oder habe ich irgendwas nicht gesehen, tritt er ihn irgendwo, was ich nicht finde. Also für mich ist es normal Zweikampf.
Also als ich das vorher gesehen habe, dachte ich in der Wiederholung, oben das Ziehen, boah, ist aber schon wenig. Und dann war ich mir aber nicht sicher, ob er ihn unten noch erwischt. Also ich weiß nicht, habt ihr da nochmal drauf gesehen oder beziehungsweise ist euch da was aufgefallen?
Ja, der Gefaulte sagt halt dann danach im Interview, dass er unten getroffen wird und dann natürlich den Kontakt annimmt, so quasi. Ich weiß, mich würde auch halt auch da wieder wie bei dem Elfer gegen Saarbrücken interessieren, was er denn jetzt gepfiffen hat, weil ich glaube auch wieder, dass es vielleicht sogar vertretbar ist, auch wenn ich es im ersten Reflex auch so wie Marco war mit never ever. Das oben ist halt kein Elfmeter und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er halt das oben pfeift und das aber unten berechtigt sein
was
könnte.
Was ich mir halt immer oft bei sowas denke, ist irgendwie dieses, das ist immer noch ein Kontaktsport. Und es ist ja jetzt nicht so, als würde ihm die Beine wegtreten. Ja, der geht halt in Vollkontakt mit angelegtem Arm in diesen Zweikampf. Und von mir aus trifft er den unten am Bein. Aber das ist kein strafwürdiges Foul für mich. Und das oben, das Halten sowieso nicht. Aber für mich ist das ein ganz normaler Zweikampf. Und der nimmt halt das intelligent, nennen wir es intelligent an. Aber ich finde, dass es generell einfach zu einfache Elfmeter gibt für solche Zweikämpfe.
Ja, ich habe halt auch das Gefühl, dass dir so ein Zweikampf halt außerhalb vom Strafraum nicht abgepfiffen wird. Und dann darf es halt eigentlich auch kein Elfmeter sein. Das ist halt eigentlich meine Einschätzung dazu. Dann finde ich auch noch komisch, dass er halt irgendwie erst den Schuss noch abwartet. Natürlich zeigt er keinen Vorteil an, weil wenn er Vorteil anzeigen würde, dann wäre der Vorteil auch eingetreten, weil er schließt ja ab und dann darf er auch keinen Elfer mehr zeigen. Weiß ich nicht. Also klar ist das alles konform, aber wir können es auch nicht ändern. Ich finde trotzdem nicht, dass es ein Elfer ist, aber gut.
Ja, für mich ist es dann irgendwie so ein bisschen ausgleichend. Für mich sind es beide keine Elfer. Dann geht das Ding halt 0-0 aus. So geht es 1-1 aus. Brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht groß dann irgendwie beschissen fühlen oder sonst was. Aber ich finde halt beide nicht. Ich fand auch den Schiedsrichter das ganze Spiel über nicht so unglaublich auf der Höhe. Und das waren halt dann zwei Entscheidungen, die da so ein bisschen Vielleicht dachte er sich dann auch in der Halbzeit, hat er sich das Ding nochmal angeschaut aus der ersten Halbzeit, ach, vielleicht pfeife ich den mal lieber, gleiche ich die Scheiße aus, die ich in der ersten Halbzeit gepfiffen habe. Keine Ahnung, aber mein Gott, im Endeffekt ist keiner zu Schaden gekommen am Ende.
Ja, aber das heißt doch nur eine Zusammenfassung, doch Videobeweis für die dritte Liga.
Nö, das heißt, die Scheiße gleicht sich am Ende des Tages immer wieder aus und deswegen am Arsch Videobeweis. Ja, und ansonsten, was ist groß passiert? In den letzten 10 Minuten habe ich verschlafen, muss ich sagen.
Weil das Spiel so langweilig war, oder wie?
Die habe ich nicht mehr
gesehen. Du hattest...
Als Kajubi kam, hat mein Kreislauf einfach abgeschaltet.
Du hattest die Chance, das Spiel zu sehen und hast sie nicht genutzt. Wow.
Doch, 80 Minuten.
Der eine kann nicht, der andere will nicht. Und dann bleibt nur noch ich übrig hier. Das ist
ja, und dann erzählst du jetzt noch ein bisschen weiter, was passiert ist.
Deswegen sind wir ja drei in dem Podcast.
Danke, dass jetzt meine Position auch klar wird. Ja, also ich habe ja vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich fand es danach halt einfach echt deprimierend und fahrig. Und ich weiß nicht, also so ab der 65. Und das trifft halt auch irgendwie genau auf die Kajubi-Einwechslung dann, wurde es irgendwie komplett planlos für mich. Du merkst so richtig, wie wir halt dann von in einem spielerischen Ansatz, der auch die letzten Spiele ja immer schon da war, wieder kompletten Rückfall in hohe, lange Bälle erleben. Also hätte ich jetzt noch irgendwie mehr Zeit und so, würde ich das gern auch mal irgendwie zusammenschneiden, den Spielaufbau der zweiten Halbzeit. Das wäre echt eine interessante Compilation, aber ja, also das, was ich vorher schon gesagt habe, Stendera taucht dann auch irgendwie ab. Klar, was sollst du auch machen, wenn Keller und Paulsen da irgendwie die Bälle dann vorprügeln? Ich will auch das nicht komplett in Frage stellen, dass man sowas machen kann, wenn dir die Zeit davonläuft und du vorne gute Spieler drin hast, die auch mal so einen Ball festmachen können. Es hat auch irgendwie so ein, zwei Mal geklappt, dass du dann irgendwie einen zweiten Ball und so in der gefährlichen Zone hattest. Aber es war mir halt einfach zu wenig und es kam ja dann auch keine großartigen Chancen mehr drumherum, außer dann irgendwie in der Nachspielzeit nochmal irgendwie ein Schuss von Röhl. Ich tue mir dann auch mit den Einwechslungen ein bisschen schwer. Na klar, jetzt haben wir 5 Einwechslungen wieder, hippe pura, aber und ich bin ja der Letzte, der auch irgendwie dann ja sich drüber beschwert, wenn man den Jungen Spielzeit gibt. Aber dann Hawkins für Ayensa in der kritischen Phase zu bringen, ist halt zweifellos irgendwie nochmal ein Qualitätsabfall. Also da war dann nicht mehr großartig Ideenreichtum da. Kajubi hat dann irgendwie sowas wie Zehner gespielt. Schwierig.
Also was mir dann in der Zusammenfassung auch noch aufgefallen ist, also eben von der Qualität der Chancen, dass du halt irgendwie, also wie du schon sagst, dann fast nichts mehr anscheinend hattest. Also du hast dann noch den Pausenkopfball nach der Ecke gehabt an die Latte, aber es war halt also diese Standardsituation und wie du dann schon erwähnt hast, die Chance in der Nachspielzeit von Röhl. Und da muss ich schon sagen, also wenn man das dann nochmal also vergleicht, auch nur aus den Highlights im Vergleich zu den anderen Spielen und den Chancen dort, dann war das auch schon für mich oder war aus diesen Situationen ein Unterschied erkennbar.
Ja, also wie ich die letzten 10 Minuten nicht eingeschlafen bin, hat wahrscheinlich auch einen Grund. Ja. Also, ich habe gerade nochmal nachvollzogen, das kam dann ungefähr so mit dem Wechsel Hawkins für Jensa. Wahrscheinlich in dem Moment, das waren die letzten 10 Minuten, da habe ich mir wahrscheinlich gesagt, okay, ja, also gar nichts gegen Hawkins, gar nichts. Aber wirklich, wie du schon sagst, also das ist jetzt nicht der Wechsel, vor allem das war ein Doppelwechsel, da war ja dann auch noch Elva auch noch runter und auch Kaya, auch nichts gegen Kaya, aber Elva und Ayensa runter ist halt wirklich jetzt nicht Angriffsfeuerwerk bei uns. Und ja, kann man jetzt drüber streiten. Klar, das lief auch vorher nicht gut. Also das ist jetzt nicht so, als hätten die beiden Halle an die Wand gespielt und wurden dann runtergenommen in der Blüte ihrer Schaffenskraft. Aber es war natürlich jetzt auch nicht irgendwie vorteilhaft, um noch was zu reißen. Aber, schon sagst du, es war tatsächlich das erste Mal, dass Ingolstadt mehr als dreimal gewechselt hat, nachdem wir es jetzt wieder dürfen. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt, nachdem wir uns so doll dafür eingesetzt haben, dass man das machen dürfen. Ja, gut. Und am Ende ist es ein Punkt, der, glaube ich, vollkommen in Ordnung geht. Oder? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da beschissen fühlen müssen. Nicht so, dass wir da groß die Riesenchancen vergeben haben. Außer Stefan Kutschke aus dem unmöglichen Entfernung von gefühlt 2,5 Meter gegen den geschlagenen Torwart. Aber Mai, den muss man nicht machen in seiner Position.
Also was dann ja jetzt schon so ein bisschen der Fall war, musst du sagen, das war dann wieder so ein Spiel, wo du vielleicht so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob das zu hart ist, in alte Muster dann zurückgefallen bist. Also wenn wir darüber diskutiert haben, dass die anderen Spiele, dass du da deutlich variabler warst, dann warst du ja das in diesem Spiel anscheinend nicht. Und wenn du halt wirklich oben dabei sein willst, dann musst du auch halt zu Hause diese Spiele also gewinnen. Das klingt jetzt auch wieder wie die schlimmste Phrase, aber da ist halt einfach auch das Stückchen Wahrheit drin, weil gegen einen Gegner auf Augenhöhe, beziehungsweise der auch vorne mitspielt, sei es 60, sei es auch Saarbrücken, da ist es dann auch so, dass du dann auch mal Punkte abgeben kannst. Aber diese Spiele gegen quasi Teams oder die dir eigentlich, denen du, sagen wir es mal so, überlegen sein solltest, da musst du halt wirklich konstant punkten, dass du auch deinen Platz oben haltest.
Ja, habe ich jetzt nicht so viel zu hinzufügen. Es ist korrekt. Ja, ansonsten. Da haben wir ein paar Mal schon gesagt, also es sieht ja trotzdem immer noch ganz nett aus da oben. Also man muss sagen, wir haben jetzt ein Spiel weniger als 60, sind 2 Punkte hinter 60, die auf dem direkten Aufstiegsplatz sind, auf Platz 2. Heißt, du bist halt einfach voll im Geschäft da oben. Ja. Trotzdem fühlt sich halt manchmal so ein bisschen komisch an alles, weil auch jetzt ist es halt wieder, wir haben einen Punkteschnitt, der liegt bei 1,75 oder so. Ja. Also es fühlt sich halt erstmal jetzt nicht nach der totalen Aufstiegs-Euphorie an, aber so ist halt dritte Liga, so war es jedes Jahr. Und solange du halbwegs konstant punktest und jetzt nicht gegen jeden Aufstiegsaspiranten, der da oben ist, deine Spiele verkackst, dann wirst du auch relativ lang da oben stehen. Aber entsprechend lang wird die Saison auch noch werden. Also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass wir kurz 5 Spieltage vor Schluss Gewissheit haben über den Liga-Aufenthalt nächstes Jahr.
Ja, absolut. Das ist nochmal doch eine interessante Prognose und ein interessanter Ausblick.
Ja, ansonsten Ausblick. Nächstes Spiel auswärts Haching. Schade, das wäre auch ein Spiel, was ich eigentlich ganz gerne im Stadion gesehen hätte, muss ich sagen. Haching. Ja, Moment, ich scrolle kurz. Ich habe die Tabelle offen. Ah.
Ach, wie das Spiel in Zwickau etwa nicht?
In Zwickau wäre ich auch gern gewesen. Es gab so ein paar Spiele, es gab so ein paar Stadien auch in dieser Saison gewesen, wenn ich noch nicht war. Saarbrücken beispielsweise. Hätte ich auch genommen. Schade. Well. Ja. Aber im Grunde sieht es gut aus. Jetzt gilt es ehrlich gesagt für mich gerade momentan so ein bisschen die Motivation zurückzugewinnen. Auch das nächste Spiel einzuschalten. Wenn jetzt vielleicht nicht mehr jede englische Woche kommt, wird es vielleicht besser.
Ich wollte gerade sagen, für dich persönlich oder für die Mannschaft?
Ja, also wenn Kajubi ein bisschen mehr Motivation findet, würde mich das auch jetzt nicht unbedingt traurig stimmen. Aber erstmal für mich und für Martin.
Danke, das ist nett von dir.
Nett, oder? Cool. Ja,
dann muss ich mir doch was überlegen, dass ich euch wieder aufmuntern kann.
Ja, du kannst wieder 3 Stunden lang in WhatsApp schreiben, dass du nicht in Magenta reinkommst, weil dich Telekom bescheißt. Das hat uns auch aufgeheitert, muss ich sagen. Mich zumindest. Ja, gut.
Ich habe noch eine Frage.
Hast du noch eine Frage?
Ja, und zwar, was erhofft sich Thomas Ural mit seinem Pulli, den er da anhat? Erhofft er sich, dass er irgendwie ein besseres Standing bei den Schiedsrichtern hat und quasi irgendwie einen gut hat oder irgendwie so, dass er da so ein DFB-Logo-Pulli anhat?
Nee, der weiß doch, dass hier die Stunde vom Löw langsam geschlagen hat.
Ach so, ja, das natürlich auch. Ja.
Und dann frühzeitig sich schon mal so ins Relevant Sets zu platzieren, ist vielleicht gar nicht so blöd. Herr Bierhoff.
Okay, wenn du jetzt diese Diskussion noch aufmachst, dann glaube ich, wird es eher ein Podcast von 3 Stunden.
Ich würde mich bereit erklären, für die Zukunft von die Mannschaft unseren Cheftrainer abzutreten.
Ja, das machen wir im Anschluss dann auf Clubhouse.
Sehr gut. Schaltet rein, Clubhouse. Gibt es da Channel oder so? Können wir da irgendwas verlinken?
Einfach nach Bene suchen.
Nee, aber du brauchst ja erstmal Zugang.
Zugang, komm, wir verlosen noch 2 oder so. Komm, wir machen ein Giveaway. Hast du Zugänge zu verlosen, Bene?
Ja, ich habe noch ein, zwei übrig, aber...
Unter allen, die es geschafft haben, bis hier zu hören, verlosen wir zwei Zugänge. Also einer kriegt zwei. Viel Spaß.
Ja, ich meine, also zuerst musst du ja du mal anmelden, dass wir dann...
Ich habe kein iPhone, Mann. Die sollen jetzt mal die Android-App releasen.
Dass wir dann wirklich auch unsere Expertenrunde auch in neuen Formaten und Versionen stattfinden lassen können.
Es gab ja schon einen FC Ingolstadt Begleittalk zu dem Spiel gegen Halle gestern von den Ali Gerber-Fans. Wer sich an die noch erinnert.
Ja, doch, natürlich. Also an die oder an ihn. Also an Ali Gerber oder an die Ali Gerber-Fans.
Nein, an die Ali Gerber-Fans Ringsee.
Ah ja, schöne Grüße an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Ja gut, Clubhouse schick mal rum. Dauert noch ein bisschen, bis wir uns da konsolidiert haben, glaube ich. Aber ansonsten sind wir fertig, oder? Haben wir noch was? Hast du noch eine Frage, Martin?
Nee, war jetzt das Einzige, was mir auf den Nägeln noch gebrannt hat, aber da hast du mich ja jetzt abgeholt. Das ergibt natürlich Sinn, die Sache mit Löw.
Ja, sorry. Es sind interner, aber manchmal muss man auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen bringen, ne? Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir konzentrieren uns weiterhin auf unglaublich spannenden Drittliga-Fußball im Fernsehen und hoffen darauf, dass wir alle bis 2043 geimpft wurden und dann wieder ins Stadion gehen. Toll. Bis dahin werden wir uns sicherlich noch zweimal hören, die Saison bei unserem bisherigen Torus. Viel Spaß, Schanzer. Schönen Tag noch.
Servus.